beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Pfingsten, die 3 F: Frieden, Freude und Freiheit. Liebe Gemeinde, lebt in Frieden, Freude und Freiheit durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bewahrt die Freiheit, die Christus euch schenkt. Ich lese aus dem 5. Kapitel des Briefes, den Paulus an die Heidenchristen in der römischen Provinz Galatien geschrieben hat. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich erkläre, es waren Judenchristen aus Jerusalem um das Jahr 50 nach Christus in Galatien aufgetaucht, die sagten, auch die Heidenchristen müssten sich beschneiden lassen, damit sie vollen Anteil am Heil des einen Gottesvolkes haben können. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen erfüllen, befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Auch das erkläre ich noch mal kurz. Wenn sich ein Christusgläubiger als Absicherung auf das mosaische Gesetz zurückzieht, missachtet er das vollgültige Heilshandeln Gottes in Christus. Dann wäre Christus umsonst gestorben, damit alle an der Gnade Gottes teilhaben können. Weiter Paulus: Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch berufen hat. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Liebe Gemeinde, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. So hat der Philosoph Friedrich Nietzsche über die Christen geurteilt. Eigentlich hätte er es wissen müssen, denn Nietzsche wuchs in einem Pfarrhaus auf. Nach seiner Konfirmation besuchte er bis zum Abitur ein kirchliches Begabteninternat in Naumburg. Aus nächster Nähe hat er den christlichen Glauben und das christliche Leben in seiner Jugend miterlebt. Überzeugt hatte das alles nicht. Im Gegenteil, später wurde er einer der leidenschaftlichsten Bekämpfer des Christentums. Die Erlösung müsste man uns eigentlich ansehen. Die Freude über all das, was uns der Geist Gottes gegeben hat. Stattdessen laufen wir oft genug gedrückt und mit hängenden Köpfen durch die Gegend. Verwalten irgendwas, was nach Tradition riecht und nach Kerzen und abgedunkelten Räumen. Illustration 1 zum Predigttext. Hermann van Veen erzählt eine Geschichte von Gott. Als Gott nach langem Zögern wieder mal nach Hause ging, war es schön. sagenhaftes Wetter. Und das Erste, was Gott tat, war, die Fenster sperrangelweit zu öffnen, um sein Häuschen zu lüften. Und Gott dachte, vor dem Essen werde ich mir noch kurz die Beine vertreten. Und er lief den Hügel hinab zu einem Dorf, von dem er genau wusste, dass es da lag. Und das Erste, was Gott auffiel, war, dass da mitten im Dorf während seiner Abwesenheit etwas geschehen war, was er nicht erkannte. Mitten auf dem Platz stand eine Masse mit einer Kuppel und einem Pfeil, der pedantisch nach oben wies. Und Gott rannte mit Riesenschritten den Hügel hinab, stürmte die monumentale Treppe hinauf und befand sich in einem unheimlichen, nasskalten, halbdunklen, muffligen Raum. Und dieser Raum hing voll mit allerlei merkwürdigen Bildern. Viele Mütter mit Kindern und Reifen über dem Kopf und ein fast sadistisches Standbild von einem Mann an einem Lattengerüst. Und der Raum wurde erleuchtet von einer Anzahl fettiger, gelblich-weißer, triefender Substanzen, aus denen Licht leckte. Er sah auch eine höchst unwahrscheinliche Menge kleiner Kerle herumlaufen, mit dunkelbraunen und schwarzen Kleidern und dicken Büchern unter müden Achseln, die selbst aus einiger Entfernung leicht moderig rochen. »Komm mal her, was ist das hier? Was ist das hier?« »Das ist eine Kirche, mein Freund. Das ist das Haus Gottes, mein Freund.« »Ah, wenn das hier das Haus Gottes ist, Junge, warum blühen denn hier keine Blumen? Warum strömt hier kein Wasser und warum scheint hier die Sonne nicht, Bürschchen?« »Das weiß ich nicht.« »Kommen hier viele Leute her, Knabe?« »Na, es geht in letzter Zeit ein bisschen zurück.« »Und woher kommt das deiner Meinung nach? Oder hast du keine?« »Es ist der Teufel. Der Teufel ist in die Menschen gefahren.« Die Menschen denken heutzutage, dass sie selbst Gott sind und sitzen lieber auf ihren Hintern in der Sonne. Aha. Und Gott lief fröhlich pfeifend aus der Kirche auf den Platz. Da sah er auf einer Bank einen kleinen Kerl in der Sonne sitzen. Und Gott schob sich neben das Männlein, schlug die Beine übereinander und sagte, Kollege, Menschen gehen aus geschlossenen Räumen hinaus in die Sonne und verkündigen in Freimut und Freude das Reich Gottes. Von Anfang an ist die Gemeinde Jesu Christi aus geschlossenen Räumen geflohen und in die Weite gegangen. Ich habe in der Missionsgeschichte gelernt, dass die Anglikaner, als sie Afrika missioniert haben, die Versammlungshütten, die die da hatten, die waren offen, die standen auf dem Marktplatz, da waren Palmwedel drüber als Dach und es war alles frei und da haben die Gottesdienst gefeiert und gelobt. Dann haben wir denen da schöne anglikanische Kirchen aus Stein hingezimmert. Damit haben sie Pfingsten umgedreht, leider. Die geografische Weite, die geistige Weite, die spirituelle Weite, das ist Pfingsten. Nie mehr kann man Gott im Tempel oder in einer Kathedrale, nie mehr in einer Kapelle oder in einer Versammlung anbeten, sondern nur noch in der Weite des Geistes und in der Wahrheit. Das ist die Geschichte von Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und da ist der 50. Tag nach Ostern, der Pentakoste steht da, das ist die Bedeutung von Pfingsten, die Erfüllung des 50. Tages erfüllt war, waren sie alle, also die Apostel und mehr als 100 weitere Personen, einmütig beieinander. Ich erkläre, die Juden feierten am 50. Tag nach Pessach das Schwuot, das Wochenfest, und aus dem Pessach wurde das christliche Ostern, aus dem Wochenfest das Fest der Ausgießung des Geistes auf alles Leben. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und setzten sich unter einen jeglichen von ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Geist führt in die Freiheit. Heraus aus geschlossenen Räumen. Die Nachfolger Jesu hatten sich in einem Raum versammelt und die Türen verrammelt aus Furcht vor Verfolgung durch die Juden. Sie waren unter sich in dem Raum, den Hermann van Veen gerade ganz treffend beschrieben hat. Sie waren voller Angst und mussten sich vor denen da draußen abgrenzen und verstecken. das erste Wunder bereits vor Pfingsten, der auferstandene Christus tritt herein durch die geschlossene Tür. Er sprengt alles, was uns von außen, was uns vom Leben abschließt und abschneidet. Und er sagt ihnen, sie sollen in diesem Raum warten auf den wahren Kettensprenger, und der kommt. Der Geist erfüllt das Haus, in dem sie noch immer in Gefangenschaft und in Angst sitzen. Und nachdem er sie erfüllt hat, treten sie heraus in die Sonne, in die Freiheit und auch in die Freiheit des Geistes, in den freien Mut, in das Leben, zu den Menschen aus aller Herren Länder, und sie fangen an zu predigen. Sie zeigen sich und ohne Angst können sie bekennen, dass der Geist sie aus geschlossenen Räumen heraus und ins Leben hineingeführt hat. Illustration 2 zur Predigt. Vor 3 Wochen schlug ich die Stuttgarter Zeitung auf und fand folgenden Artikel. Zum Kaffee mit Jesus stand da drüber, ganzseitig. Das Gesicht kenne ich schon lange. Juliska Eichel ist die Enkelin von Hans und Eva Eichel, die Tochter von Octavia und Hartmut. Mit der Familie Eichel haben wir in der Peierstraße gewohnt, 1980. Unser Sohn Christopher hat mit Juliska in der Sandkiste gespielt. Sie ist eine der besten Schauspielerinnen Deutschlands. In meiner Berliner Zeit habe ich sie einige Male im Maxim Gorki Theater gesehen, wo sie fest im Ensemble war. Zurzeit spielt sie im Staatstheater in Stuttgart. Sie spielt unter anderem die Rolle im ersten Evangelium von Kai Voges, und da spielt sie die Rolle des Jesus. Die Kritiker sagen, es hat noch nie ein Mensch die Rolle des Jesus so überzeugend gespielt wie Juliska Eichel. Mit so viel Leidenschaft, mit so viel, ja, was sie rübergebracht hat. Die Rolle war für mich ein Geschenk, sagt Juliska Eichel. Religion ist in ihrer Familie wichtig, die Großeltern sind Baptisten, die Enkelin ist es nicht, so stand es zu lesen in der Stuttgarter Zeitung. Juliska sagt, ich wollte keiner Gruppe angehören, habe das als eng empfunden. Bis heute wird viel diskutiert daheim, auch über Glaubensfragen. Sich jetzt künstlerisch damit zu befassen, habe ihr noch einmal ein ganz anderes Nachdenken über das Thema ermöglicht. Die Übersetzung des Vaterunser, der Bergpredigt, die sie in ihrer Rolle des Jesus rezitiert, gefällt ihr auch, weil sie offener, vieldeutiger sei, und sie macht es fest an dem Begriff das Reich der Himmeln, Plural. Zinniert schaut aus dem Fenster, die Himmeln, das setze andere Gedanken frei als ein Himmel allein, der eine und einzige. Himmel im Plural, das ist nicht so rigoros und ausschließlich gedacht. Die Überlegung, dass Jesus dem Menschen etwas mitgibt, das nicht mit Schuld zu tun hat, sei hochinteressant. Dieselbe Person, gegen die wir als Menschen gesündigt haben, deren Vertrauen wir betrogen haben, bezahlt den Preis für unsere Sünden und vergilt sie damit. Ich habe selten in der Stuttgarter Zeitung eine schönere Predigt gelesen als diese, sagt Juliska Eichel. Die Logik von Schuld und Sühne wird damit außer Kraft gesetzt durch Jesus' Annahme der äußersten Bereitschaft zur Selbstauslöschung. Das impliziert eine große Freiheit für den Menschen, und das finde ich bahnbrechend. Zu verstehen, wir sind frei und haben somit eine Verantwortung, mit dieser Freiheit umzugehen. Wir sind für unsere Taten und Nichttaten verantwortlich, und zwar nur wir allein. Illustration 3 zu dieser Predigt und zum Galatertext. Von einem Pastor, der auch in dieser Gemeinde Dienst getan hat, wird Folgendes erzählt. Ein bibeltreuer Bruder kam immer wieder zu ihm und meinte, wir müssten als Gemeinde biblischer werden. Er meinte damit allerdings das Gegenteil von dem, was Juliska Eichel eben im Interview erzählt hat. Frauen dürften keine Hosen tragen und müssten schweigen in der Gemeinde. Beim Beten müssten wir aufstehen und den Zehnten müssten wir alle geben und so weiter und so fort. Nachdem der Pastor sich lange genug hat bestürmen lassen, sagte er nachdenklich, Bruder, du hast recht. Und ich meine, wir beide sollten jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und ganz nach der Schrift leben. Ich habe einen Termin bei einem Chirurgen für uns gemacht, er hat sich bereit erklärt, uns in einem kleinen Eingriff zu beschneiden. Sein Gegenüber wurde blass. Im Ernst? Fragte er. Es ist mir damit genauso ernst wie dir mit den Hosen, dem Schweigen und der Gebetshaltung, entgegnete der Pastor. Also kommst du mit? Der gesetzestreue Kenner der Schrift erbat sich Bedenkzeit. Und dann kam die Antwort, lass uns mal ein bisschen großzügiger sein. wir lassen uns nicht beschneiden und ich toleriere es, wenn Schwester XY in Hosen und mit lackierten Fingernägeln in den Gottesdienst kommt. Und ich werde sie auch nicht mehr als Basanskuh bezeichnen. Diese Geschichte, ob sie sich nun genau so zugetragen hat, wie sie mir zugetragen wurde oder nicht, ist die dritte Illustration zu unserem Predigttext. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch behext, dass ihr wieder unter das Joch des Gesetzes zurück wollt? Erstmal die gute Nachricht, die Verfasserschaft des Galaterbriefs durch den Apostel Paulus ist unstrittig. Wer allerdings mit den Galatern gemeint war, ist nicht ganz sicher festzustellen. Es könnte ein keltischer Volksstamm sein. Die Galater, die in Kleinasien in der Nähe des heutigen Ankara siedelten, in der Türkei. Oder es könnten die Bewohner der römischen Provinz Galatien gemeint sein. Für das Textverständnis ist das aber auch ganz egal, denn das Problem ist dasselbe. Ich habe es schon in der Textlesung angedeutet. Es waren Heidenchristen, die von Judenchristen zur Beschneidung gedrängt wurden, die, um es mit Juliuska Eichel zu sagen, nur den einen Himmel kannten, den einen Weg, der dorthin führt, oder die, um es mit Hermann van Veen sagen, die den Kultus, die reine Lehre über das Leben gestellt haben. Die sagten, der Mensch ist für das Gesetz gemacht und nicht das Gesetz für den Menschen. Diese Freiheit vom Gesetz hatte Jesus gebracht und der Geist der Freiheit war in die Herzen der Nachfolgerinnen und Nachfolger des Christus ausgegossen worden. Paulus kämpft wie ein Löwe dagegen an. Ihr habt es ja gemerkt in diesem Text, er ist so leidenschaftlich. Er kämpft dagegen an, dass die Galater wieder zurückkehren unter das Gesetz. In Lutherdeutsch, habe ich es gerade schon mal gesagt, klingt das so, ihr törichten Galater, wer hat euch verhext? Werdet nicht wieder Knechte des Gesetzes, das heißt, des einen und einzig richtigen Weges, den euch einer ins Ohr säuselt, weil das Leben dann einfacher ist. Und die Gemeinde Jesu, die Gemeinde der Freien, dann auch leichter zu führen und zu regieren ist. So haben es ja bestimmte Kirchen über Jahrhunderte erfolgreich getan. Damals war es die Beschneidung. Sie war unabdingbar für das Heil und die Zugehörigkeit zum Volk und zum Heil Gottes, dachten die, die beschnitten waren. Das Zeichen des Bundes. Wir haben heute ein anderes Zeichen zur Zugehörigkeit zum Heil Gottes und zu seinem Bund und damit zu seinem Volk, das aus Juden und Nichtjuden besteht. Die Teilhabe am Tod Jesu, an der Versöhnung mit Gott, die er für alle Menschen geschaffen hat. Die Teilhabe an der Auferstehung zum wahren, zum befreiten Leben, in der das Gesetz, das unweigerlich zum Tod führt, überwunden ist. Das Leben der Freien führt nicht in den Tod, weil der Tod besiegt ist. Nein, dieses Leben der Freien führt ins Leben. Versteht ihr, warum Paulus dieses kleine Detail, wie wir meinen, der Beschneidung so wichtig ist? Weil sich an solch kleine Details alles entscheidet, Tod und Leben entscheidet. Die Annahme, ob es wahr ist, dass wir tot sind für die Sünde, hängt daran, ob wir uns wieder angstvoll unter das Gesetz flüchten, weil wir glauben, das würde uns die Sicherheit geben, dazuzugehören zum Volk Gottes. Wenn heute in der Gemeinde Jesu wieder Gesetze aufgestellt werden, die darüber entscheiden, wer drinnen und wer draußen ist, dann hören wir auf, die Gemeinde der Freien zu sein, zu der uns Christus befreit hat. Wenn heute jemand sagt, das Sprachengebet ist der Ausweis für die Zugehörigkeit zu Christus, dann ist er ein Irrlehrer und Ketzer. Wenn heute jemand sagt, dass nur der heterosexuell orientierte Mensch zu Christus gehören kann, dann ist er ein Irrlehrer und Ketzer. Wenn heute jemand sagt, nur der die nach jeweils geltendem Kirchenrecht verfasste Lehrmeinung vertritt und das Glaubensbekenntnis fehlerfrei auswendig aufsagen kann, nur der gehört zu Christus, dann ist er ein Irrlehrer und Ketzer. Ihr törichten Galater, wer hat euch verhext, dass ihr die Freiheit vom Gesetz, zu der euch Christus befreit hat, verlasst und zurückkehrt ins Sklavenhaus des Gesetzes, zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, unfrei, aber satt, weil ihr die Freiheit fürchtet? Dann lieber doch Beschneidung, man weiß ja nie. Dann lieber doch die Befolgung der Gesetze und der von der Kirche aufgestellten Regeln, man weiß ja nie. Könnte doch sein, dass da was dran ist. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Misstrauensvotum gegenüber Christus. Es ist Unglaube und die Verachtung dessen, was er am Kreuz für uns getan hat. Ja, wir schätzen seinen Tod am Kreuz gering, wenn wir uns eine zweite Absicherung, ein Netz und einen doppelten Boden suchen. Wir haben alles auf diese eine Karte gesetzt. Einen anderen Joker haben wir nicht in der Hinterhand. Ist Christus nicht auferstanden, hat Christus nicht den Tod überwunden, dann sind wir die elendsten unter allen Geschöpfen. Denn wir haben auf die eine Karte gesetzt und wir haben verloren. Darum entscheidet sich alles daran, ob wir Gott und seinem Christus, seinem Gesalbten, seinem Sohn und seinem Messias glauben. Dann lassen wir uns nicht mehr von der Sünde und von der Angst beherrschen, dann erliegen wir nicht mehr der Sündenverbiesterung, wie ich es neulich mal gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen, der Ausdruck vom evangelischen Theologen Klaus Huizing aus Würzburg. Er sieht uns immer noch in dieser Sündenverbiesterung. Die Vokabel Sünde besitzt eine dunkle Kraft, sagt Huizing. Sie macht klein und sorgt dafür, dass man sich schmutzig fühlt. Das hat auch Martin Luther nicht verhindert. Aber wir sind der Sünde nicht mehr ausgeliefert. Ich füge hinzu, weil sich einer der Sünde für uns ausgeliefert hat und uns frei gemacht hat von dieser dunklen Macht. Schluss damit, Schluss mit Sünde. Wir brauchen eine neue Reformation, sagt Huizing, die endgültig mit der Macht der Sünde über unser Leben bricht. Dann erst ist Christus mit seinem Befreiungswerk in uns ans Ziel gekommen. Dann erst. Den Geist hat er uns schon gegeben. Gott sei Dank, den Parakleten, den Anwalt, der für uns spricht, wenn die Sünde uns wieder und wieder anklagen will. Der heißt Anwalt, der Heilige Geist heißt Anwalt. Nein, wir sind Freigesprochene und er sorgt dafür, auch im Gericht, das einmal kommt, dass dieser Freispruch gilt für alle Zeit und Ewigkeit. Die Macht der Sünde über unser Leben ist endgültig gebrochen. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Wir sind frei. Wir freuen uns in unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott, weil die Macht der Sünde gebrochen ist. Ich erinnere an den letzten Sonntag. In Christus sind wir neue Menschen, als Männer und Frauen, als Sklaven und Freie, als Kinder und Eltern. Das Leben in Christus versetzt uns in eine Freiheit in all unseren Gebundenheiten und Abhängigkeiten, in denen wir noch stecken. Darum dürfen wir nicht nachgeben. Nicht der Sünde nachgeben, die über den Umweg des Gesetzes wieder Macht über uns erlangen will. Schluss mit Sünde, Schluss mit Gesetz, Schluss mit Angst, Schluss mit Abhängigkeit von irgendeinem anderen als unserem Herrn Jesus Christus. Ob er Papst heißt oder sonst wie, ist mir völlig wurscht. Als Illustration 4 ein Bekenntnis. Ihr wart doch auf einem so guten Weg. Wer hat euch nur davon abgebracht, sodass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Gott bestimmt nicht. Er ist es ja, der euch berufen hat. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich bin schon lange auf diesem Weg und ich bin einer, der immer wieder Rückfälle hat, der zurückfällt in Selbstsucht, in Geltungssucht, in Rechthaberei, in Zorn. Und ich vermeide es inzwischen, Zorn als heilig zu bezeichnen, um eine Rechtfertigung für dieses Verhaltensmuster des alten Menschen zu haben. Ja, ich bin's. Ich zerstöre häufig genug dieses wunderbare Miteinander der zur Freiheit befreiten Kinder Gottes, weil mein alter Mensch immer wieder Macht von mir ergreifen will. Ich habe das auch schon oft zitiert, aber es ist eben meine tägliche Erfahrung. Ich ersäufe den alten Adam jeden Tag im Taufwasser, aber der Kerl kann schwimmen. Es ist mir in den letzten Wochen passiert, dass meine Eitelkeit, mein Recht haben müssen, meine Schärfe Menschen verletzt hat, zutiefst verletzt hat. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich darunter leide, dass der Christus in mir immer noch nicht so viel Gestalt gewonnen hat, dass er über meinen Stolz, meine Eitelkeit, mein Groß von mir selber denken, dass er das alles nicht längst überwunden hat. Und ich beuge mich darunter und tue Buße. Und bete gleichzeitig, lieber Vater, Kyrios Christus, Heiliger Geist, komm und erfülle mein Herz. Komm in alle meine Gliedmaßen, in meine Zunge, in meinen Geist. Forme meinen Charakter. Lass mich liebender und kein Richtender werden. Erlöse mich vom Fluch des Gesetzes und der Sünde. Schenke mir und schenke unserer Gemeinde ein Pfingstfest, das sich gewaschen hat im Blut unseres Herrn Jesus Christus. Zum Schluss noch einmal der Galaterbrief. Der hört nämlich dann, das fünfte Kapitel hört dann auf mit der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Jesus Christus angehören, die haben den alten Menschen gekreuzigt, samt dem zerstörerischen Eifer und dem Neid. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist unterwegs sein. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Und ein allerletztes. Mich bedrückt es sehr, dass wir so wenig lachen und so viel klagen. Ich wünsche mir, dass wir leichter werden. Leichter. Uns selbst und unsere Befindlichkeiten nicht mehr so wichtig nehmen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ihr Lieben. Wenn ich einen Wunsch äußern darf an diesem Pfingstfest, lasst uns Christus ernster und uns selbst weniger ernst nehmen. Das ist eine gute Übung hin zu dem Ziel, das Nietzsche uns vor Augen malt. Mögen wir es lernen, nicht nur Erlöster auszusehen, sondern auch Erlöster zu sein. Ich freue mich drauf, so sei es. Amen.